Guten Morgen zusammen, Hochdeutsch. Ah, hallo David, Isabel zurück. Schön. Hey, guten Morgen zusammen. Thema Israel. Ich mache eine Aufteilung, werde einen kurzen Überblick geben. Ihr habt viel gelesen. Ich bin selber pro Jahr mehrere Monate in Israel, seit vielen Jahren. Auch diesen Sommer wieder 2 Monate am Stück im Frühling. Versuche einen kurzen Überblick zu geben. Habe auch ein paar Slides oder Folien mitgebracht, die wir zusammen anschauen. Das erste ist, ich habe gesagt, Eskalation im Nahen Osten. Und ich habe gesagt, das Eis ist gebrochen. Am 7.10. ich war in Sardinien. Wir haben das Beach Camp und das GPMC Camp gemacht. Und meine Frau wollte am Montag oder ging am Montag nach Usbekistan mit einer Gruppe. Und ich habe meiner Tochter versprochen, habe gesagt, so, jetzt bin ich eine Woche da für dich. Wir haben eine Liste gemacht, was wir alles machen, wandern. Sie durfte auswählen. Ich habe gesagt, ich werde die Woche deines Lebens haben, unsere kleine Tochter. Gut, ich wache auf am 7.10. in Sardinien, war noch da, Sandra war schon weg. Mache mein Smartphone an und gefühlte 50 Anrufe, verpasste Nachrichten, bist du in Sicherheit, was soll ich machen, was machen wir? Und ich habe gewusst, gar nicht gut. Ich schalte sofort das Internet an, Red Alert, ich habe so eine Alarm-App, Meldung, Bombenanschlag hier, dort. Ich bin wach gewesen, ich hätte noch am Samstag um 11 Uhr noch einen Workshop gehabt. Ich habe nur noch gesagt, ich kann nicht kommen zu den Jungen, ein Beachcamp, und ich war vielleicht 3 oder 4 Tage nur am Telefon. Was ist passiert? Grosser Schock. Wir haben immer gesagt, über all die Jahre, ich habe bewusst gesagt, das Eis ist gebrochen. Bis jetzt hat es immer irgendwie, man wusste, es ist nicht gut, schwierige Situation, aber man wusste, es wird nicht eskalieren in dem Ausmaß. Und es kam für alle überraschend in dieser Stärke. Ich werde einen ganz kurzen Überblick geben. Ich erwähne 3 Länder jetzt. Und in diesen 3 Ländern ist Katar mit dabei, es ist der Iran mit dabei und es ist Saudi-Arabien mit dabei. Natürlich spielt Ägypten eine Rolle, Jordanien, all die anderen Länder. Ich habe bewusst 3 Länder aufgeschrieben. Was passiert im Orient? Und das ist das Schwierige. Niemand kann eine Prognose geben im Moment. Katar spielt also in unserer Politik eine schwierige Rolle. Katar, die deutsche Fußballnationalmannschaft, den jungen Spielern hat man gesagt an der WM, geht mit dem Hand vor dem Mund aufs Spielfeld. Gleichzeitig hat der deutsche Wirtschaftsminister einen riesigen Gasdeal abgeschlossen. Ab 2026 bezieht Deutschland Flüssiggas aus dem Katar. Und ich war manchmal so vor dem Fernsehen und habe gedacht, also verstehe ich die Situation richtig? Die deutschen Fußballer, junge Männer wie hier in der ersten Reihe, müssen irgendwie auf gesellschaftlichen Druck ein Zeichen gegen die Unterdrückung machen, aber gleichzeitig schließt die Regierung einen Flüssiggas-Deal ab, weil man das russische Gas nicht mehr wollte. Okay, das ist westliche Politik. Und Katar ist der Geldgeber der Hamas, aber gleichzeitig Gaslieferant von Europa und es gibt eine riesige US-Militärbasis in Katar. Die Hamas-Führung sitzt in Katar. Also stellt euch das mal vor. Das ist Katar. Das zweite Land, was sehr wichtig ist, ist Iran. Iran spielt in diesem Konflikt eine riesige Rolle. Wir werden dann auf den Römerbrief eingehen. Hinter Iran steht Russland und China. Also ich war mehrmals im Iran, es wäre ein eigenes Thema. Das Wirtschaftsembargo gegen den Iran, Wirtschaftsembargo zerstört immer den Mittelstand. China und Russland halten sich nicht an das Embargo. Und der Iran versucht im Nahen Osten die Schwachheit von Amerika, von Europa auszunutzen und sich als schiitischer Herrscher aufzuspielen oder die Herrschaft zu übernehmen. Und das dritte Land, wir können vielleicht ein anderes Mal darüber diskutieren, ist Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien war kurz oder intensiv in Israel in Verhandlungen, dass man einen Vertrag abschließen wollte. Und Israel steht hinter Saudi-Arabien. Im Moment hat sich Saudi-Arabien distanziert, die Gespräche aufs Eis gelegt. Aber im Hintergrund ist eine starke militärische Zusammenarbeit zwischen Amerika vor allem, das ist ein starker Verbündeter von Saudi-Arabien, Israel ist ein wichtiger Partner und der Saudi-Arabien und Iran sind beides Hauptfeinde. Das heißt, dieses ganze Bild drückt in diesen Konflikt hinein und darum kann im Moment niemand sagen, was passiert. Ich bin im ständigen Austausch mit meinem Vater. Er war Verteidigungsattaché in Israel viele Jahre, politisch sehr. Er hat ein gutes Gespür. Und er sagt, schau, es ist nicht mehr voraussehbar, was passiert. Es ist zu vieles, spielt in diesen Konflikt mit hinein. Diese Hauptländer. Heute habe ich gelesen, Ägypten, es wäre ein anderes Land. Übrigens noch kurz zu dem, um es abzuschließen, das ist der Einfluss vom Iran. Im Islam, es wäre ein anderes Thema, gibt es die Sunniten und die Schiiten. Die Iraner sind Schiiten und die versuchen, diesen Korridor aufrechtzuerhalten, Iran, Irak, Syrien, Libanon. Das nennt man diesen schiitischen Halbmond, der Einflussbereich Irans, was sich eben auch in Jemen ausdrückt, wer politisch tiefer interessiert ist. Was passiert jetzt in Israel? Was ist die Gefahr? Die Gefahr in Israel ist, dass ein Mehrfrontenkrieg passieren könnte. Ihr habt das alles gelesen, ihr seht den Gazastreifen. Müsst euch vorstellen, da wohnen 2,5 Millionen Palästinenser. Das ist die Distanz Frutigen nach Bern oder Interlaken nach Bern. Also das hat die Größe 365 Quadratkilometer. Da sprechen wir die Größe Stadt Madrid. Vielleicht etwas größer als Bremen. Und das spielt sich im Moment im Gazastreifen ab. Also ich war oft an dieser Grenze, man kann rüberschauen, es war gut abgeriegelt. Das im Moment ist die ganze Situation im Gazastreifen. Was es schwierig macht, das ist der rote Pfeil, dass im Libanon die sogenannte Hisbollah ist. Das ist eben eine iranische Miliz. Und der Iran, das ist eine iranische Miliz, die haben den Treueschwur geleistet auf die Revolutionsführer im Iran, hoch aufgerüstet, die Hisbollah, und das andere wäre Syrien. Syrien ist ein enger Verbündeter vom Iran, weil der syrische Präsident Assad ein Alevit ist, also eine schiitische, man könnte sagen, Minderheit oder Gruppierung, die aus dem entstanden ist. Und das ist die große Gefahr, was Israel Angst hat, Mehrfrontenkrieg im Gazastreifen, dass die Hisbollah eingreift, also der Iran könnte man sagen, von Syrien und vom Libanon her. Das mal so zu dieser Situation. Ihr seht die Westbank, das ist das grüne Gebiet. Da hat man Angst vor einer Intifada, ist im Moment Ausgangssperre. Da wohnen Palästinenser, wer mal mit war auf einer Reise, der weiß es. Ausgangssperre, am Abend muss mal da sein, Reisesperren. Man hat Angst, dass die Palästinenser sich dort erheben, auch in Ost-Jerusalem. Das ist die ganze Situation. Jetzt etwas Wichtiges. Ich glaube, wir werden den Konflikt oder als Christen nur verstehen, wenn wir uns lösen von richtig und falsch. Und ich glaube, es gibt im Leben viel öfter eine 51 zu 49 Situation als 100-0. Versteht ihr die Aussage? Wir neigen dazu, ganz richtig, ganz falsch. Aber wer so durchs Leben geht, wird die meisten Entscheidungen nicht richtig beurteilen. Manchmal ist eine Entscheidung 70% sprechen dafür, 30% dagegen. Manchmal gibt es Entscheidungen, wo man bei allem Abwägen sagen muss, die beste Lösung ist vielleicht nur knapp besser als die schlechteste. Aber wir werden durch unsere Medien, je nach Informationsquelle, das ist für mich ja das Spannende, oder? Ich werde von den Verschwörungstheoretikern jetzt bombardiert mit, es war alles gefaked von Netanyahu. Ich habe arabische Freunde, die mir ihre Videos schicken. Ich habe religiöse Siedlerfreunde von mir. Jeder schickt mir seine Videos, was jetzt ganz richtig ist. Und jeder ist überzeugt, seine Lösung ist ganz richtig. Gibt es in so einem Konflikt eine Lösung oder auch in unserem Leben? 100-0. Es gibt Entscheidungen, ja, Aber es gibt auch viele Entscheidungen, wo die beste Lösung nur wenig besser ist als die schlechteste. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Das ist schwierig in dieser Situation. Es gibt viele Sachen, ich habe nur ein paar Sachen aufgeführt, die dafür sprechen, dass, was Israel jetzt macht. Hamas ist eine Terrororganisation. Ich staune immer wieder, weil ihre Charta sogar auf Wikipedia zugänglich ist. Also wer das Gedankengut der Hamas lesen will, der kann auf Wikipedia Hamas Charta eingeben und ihr werdet sehen, was dieser Organisation zugrunde liegt. Wenn wir aus israelischer Sicht sprechen, 200 Geiseln, die irgendwo im Gazastreifen sind. Jetzt legen wir mal die Brille an der israelischen Regierung. Die sagt dann, hey, ist alles kein Problem, wir machen Frieden, bringt die um. Also wir sind wieder, was ist jetzt das Beste, was Israel machen kann und das Schlechteste? Wenn wir aber die Brille der Palästinenser oder der Kataris oder des Iraners, werden andere Überlegungen im Vordergrund sein. Man kann sagen, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Es ist ein geistlicher Konflikt. Es fand eine ständige Welle vom Terror statt. Und Terror unterscheidet sich von einem Krieg, in dem man wahllos, und das hat man über all die Jahrzehnte gemacht, irgendwo einfach junge Menschen umbringt. Das haben wir gesehen bei diesem Angriff auf die Kibbutz. Rein, Frauen vergewaltigt, Kinder erschossen, alles niedergemäht, was man irgendwo kann. Das ist Terror. Es spricht für mich dafür, ich glaube, die Palästinenser, und glaubt mir, ich habe viele Freunde, die Palästinenser müssten befreit werden von der Hamas. Die Hamas schlägt dieses Volk auf eine Art, wie wir es hier nicht gut verstehen. Glaubt mir, ich habe Freunde in der Westbank, Christenpastoren, die werden verfolgt. Wenn du Christ bist, im Gazastreifen gibt es fast nicht mehr. Die sind alle geflüchtet in die Westbank. Die Hamas bringt Christen um. Das ist die Hamas. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass die befreit werden. Vorherrschaft des Irans. Hinter dem steht der Iran. Wie weit sagt man ja, dass der Iran seinen Einfluss ausdehnt? Geht nach Irak, Danny, ich weiß nicht, ob er da ist, sprecht mit Danny. Iran hat das ganze Land destabilisiert. Geht nach Syrien, geht in den Libanon. Es ist dramatisch, was passiert. Aber es gibt eben auch eine Seite, die dagegen spricht. Das Elend der Palästinenser. Tausende von unschuldigen Menschen werden in diesem Konflikt getötet werden. Ich sage immer, Krieg ist die niedrigste Form der Kommunikation. Das ist die niedrigste Ebene, wie zwei Menschen miteinander reden, ist immer Krieg. Alles andere ist immer besser. Es folgt Hass und Radikalismus. Wenn ich sehe, ich folge auf Twitter und im Moment überall diesen Sachen, wenn du siehst Bilder von einem Vater, der seine ganze Familie mit der Frau verloren hat, was ist das für eine Zukunft, die sie miteinander haben müssen? Und es geht nur zusammen. Antisemitismus wird zunehmen. Ich sage, Israel wird den Krieg der Bilder verlieren. Im Moment, oder wir Westler sind emotional geleitet. Im Moment machen sie noch den Eiffelturm in der Israel-Fahne und die Gebäude, das habt ihr alles gesehen, oder mit Leitprojektoren. Wartet 3-4 Tage jetzt noch. Dann wird sich das Bild ändern. Die Bilder von zerstörten Häusern. Ich habe gelesen, 5000 Häuser wurden zerstört zwischen Frutigen und Bern. Letzte Nacht, ich nehme an, hat man zwischen 700 und 1000 Einsätze geflogen pro Nacht zwischen Frutigen und Bern. Das ist die Dimension, wo wir drin sind. Ich glaube, wir stehen in Gefahr einer massiven Eskalation im Orient. Es gibt Menschenrechte. Es gibt Kriegsrecht, das vergessen wir. Es gibt internationale Gesetze. Ist es legitim, dass man das Wasser einem ganzen Volk abstellt, auch allen Unschuldigen? Also ihr seht, für mich ist dieser Konflikt, wenn wir schwarz-weiß denken, wir werden dem nie gerecht. Wir werden höchstens fundamental auf einer Seite sein und die anderen werden uns hassen. Ich war vorgestern war ich mit meinen Kindern am Abend in Spiez im McDonald's. Und dann fahre ich am Abend spät zur Tankstelle und dann sehe ich so ein Auto mit einer riesigen Palästina-Fahne hinten dran. Und ich habe in dem Moment von einem Freund von mir die Nachricht erhalten, dass sein Sohn im Krieg gestorben ist. Und ich habe gedacht, ich reiß ihr diese Fahne weg. Wessen Fahne du hebst, dessen Werte du trägst, oder? Das sage ich immer, wessen Fahne du hebst, dessen Wert. Habe ich gedacht, ist jetzt das meine Antwort Hass? Habe ich gesagt, hey, wart, stopp. Was bringt es? Steigt eine Frau aus im Kopftuch? Ihr seht, es gibt Sachen, die dafür sprechen und Sachen, die gegen solche Sachen sprechen. Meine Meinung ist klar, ich glaube, Israel hat keine andere Option, als im Moment hart zu reagieren. Das ist die Brille von Israel. Aber die Brille der Palästinenser, die sich von der Hamas abgrenzen, Tausende, Hunderttausende, die gegen die Hamas sind, und die werden zerbombt. Wenn wir das nicht mehr in der Lage sind, das auch zu verstehen, fehlt uns alle Menschlichkeit. Es ist ein Punkt. 350.000 Soldaten wurden einbezogen, circa die größte Mobilmachung Israels. Ich habe schon gesagt, das wird eine längere Sache geben, eine große Sache. Und was ist jetzt das Problem? Und dann gehen wir schon langsam in den Römerbrief. Was ist jetzt das Problem? Der Gazastreifen ist eigentlich eine große Stadt. Ich bin ausgebildeter Hauptmann und war in der Panzerbrigade eingeteilt. Was will eine Panzerbrigade in der Stadt Zürich? Jeder, der im Militär war, irgend sowas versteht das. Ich weiß nicht, wie man es machen will. Wahrscheinlich gibt es eine Operation Luft, Boden, Wasser. Wahrscheinlich werden sie, man nennt das so städtliche Operation, wahrscheinlich werden sie Raster machen und ganze Gebiete versuchen, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Ich denke, Israel hat sich gesagt, wir rasieren die Hamas auf 10-20% ihrer Stärke nieder, koste es, was es wolle. Wahrscheinlich werden sie jetzt vorgehen, gezielt gegen Terrortunnels. Die werden überall Sprengfallen, die werden sie versuchen, in die Falle zu locken. Wie führt man einen solchen Krieg? Zu welchem Preis? Wie hoch sind die Verluste der jungen Menschen, Männer, die dort in den Krieg gehen? Wer 40 ist, ich und Hänel, wir würden noch unsere Söhne und Töchter schicken und sagen, hey Gott, bewahre euch und geh. Wer will sowas? Zu welchem Preis? Ich habe ein paar Szenarien aufgeführt. Auf dem nächsten Bild, ich glaube, es gibt einen Konflikt über mehrere Wochen, vielleicht sogar über Monate. Das wird nicht schnell fertig sein. Israel wird siegen und wird einen hohen Preis zahlen, weil Israel nicht verlieren kann. Es geht nicht. Wenn Israel verliert, und da müssen wir deutlich sein, dann ist jeder dort einen Kopf kürzer. Israel kann nicht verlieren. Ich spreche mit israelischen Freunden von mir und die sagen, egal wie hoch der Preis ist, wir gewinnen, weil wir können nicht verlieren. Die Hamas ist eine Organisation, die wir nicht verstehen. Das Perfide wird sein, die Ideologie der Hamas wird nicht sterben. Es wird nicht sterben. Man hat Osama bin Laden erschossen und ich habe immer gesagt, aber die Ideologie hast du nicht umgebracht. Ich sage, Israel wird den Krieg der Bilder, der Propaganda verlieren. Der Hass und das Misstrauen ist enorm. Es ist jetzt schon riesig, wer im Land war. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Einige haben Blessed Nations gemacht. Wir kennen Leute, die dort sind. Der Hass ist jetzt schon groß. Was ist, wenn meine Familie zerbombt wird und ich überlebe? Wie begegne ich jemals einem Juden? Ihr müsst verstehen, wenn du in der Westbank bist, ich habe einen Freund in Jericho, Mohammed, und ich glaube, es waren einige haben ihn auch kennengelernt, die mit mir auf Reisen waren. Er ist ein Mann, 30 oder 35 Jahre alt, er lebt dort, hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben mit einer israelischen Person gesprochen. Seine Hürde wird nochmals grösser. Und das finde ich das Schlimme, die Moslems werden uns Christen mitverantwortlich machen. USA hat Kriegsschiffe geschickt. Ich habe gelesen, dass sie noch mehr Schiffe verlagen ins Mittelmeer. Ich würde fast eine Wette anschließen, im Persischen Golf hat Amerika die Präsenz erhöht. Ich bin fast sicher, wir werden lesen, wie sie Kriegsschiffe in den Persischen Golf schicken. Großbritannien, habe ich gelesen, hat Schiffe geschickt. Wir sind in der Wahrnehmung von allen Moslems eindeutig auf der Seite Israels. Und der ganze Orient ist entchristlich. Der Hass auf uns Christen wird ins Endlose hinaufsteigen. Was mir wichtig ist, ist, glaubt mir, ich höre viel Nachrichten. Ich kann Michael Lüders, ich könnte seine Position einnehmen und ihn vertreten in Diskussionen, weil ich weiß, was sein Narrativ ist. Jeder hat seine Sicht. Was ich aber nie höre, ist, es ist auch ein geistlich-kultureller Konflikt. Und mein Vater war dort Botschafter, er hat die Bundesrat herumgeführt in Israel und immer gesagt, Adi, ich habe nie einen aus dem Westen getroffen, der verstanden hat, dass es auch ein kultureller und religiöser Konflikt ist. Und wir werden das Problem nicht lösen können. Es ist eine eher kulturelle Gesellschaft, der Islam. Exxon könnte viel sagen. Es ist eine Verschmelzung von Kultur, Glaube, Familie, Politik. Es ist ein gemeinsames. Es ist eine religiös militante Bewegung, die sich in Pädagogik, die aber auch karitativ Bildungsaufträge übernimmt. Und was das Schwierige ist im Orient, es ist eine Schamkultur. Das heißt, Frieden passiert durch Erniedrigung. Frieden ist nicht, wir Schweizer haben den Kompromiss. Das heißt, ich habe einen Streit mit dir, es tut mir leid, es tut dir leid und wir gehen beide einen Schritt zurück. Im Orient wird jedes Vakuum immer gefüllt. Jemand gibt nach und man füllt sofort, weil man rückt nach, bis der andere erniedrigt ist. Es ist nicht eine Friedenskultur. Es ist eine starke Schamkultur, die eine hohe soziale Kontrolle hat. Diese Region ist geprägt von Ritualen und Traditionen. Es geht um Familie, es geht um Ansehen, es geht um Ehre, es geht immer um die ganze Sippe. Und das finde ich das Schlimmste, und ich traue mir zu, dass ich die Kulturen inzwischen kenne, es trifft eine Opferkultur, die Palästinenser, auf die traumatisierte jüdische Kultur nie mehr schwach. Und ich kann euch einfach sagen, man muss Jahre dort verbringen. Es treffen Welten aufeinander. Beide sind traumatisiert. Das für mich das erste Merkmal der israelischen Kultur ist, sie sind traumatisiert. Durch den Holocaust, durch all die Sachen. Und ein Israeli werden wir nicht verstehen hier. Ein Israeli ist genau das Gegenteil von uns. Erinnert ihr euch, Bundesrat Merz? Hey, am Bankgeheimnis werden sich die anderen die Zähne ausbeißen. Erinnert ihr euch an den Satz? Ein ganz wenig Druck. Wir schließen die Schweiz von diesem Programm und EU-Förderprogramm aus. Hey, ist alles kein Problem. Eigentlich ist das Bankgeheimnis wirklich scheiße. Wir schaffen es ab. Ein Israeli funktioniert genau anders. Wenn du ihn in den Ecken drängst, er wird ist anders. Sie beugen sich nicht, sie werden stärker, sie werden noch aggressiver. Und der Islam ist eine Opferkultur, die nach hinten gerichtet ist. Du wirst keine palästinensische Seite finden, die in irgendeiner Weise Verantwortung übernimmt für ihr Handeln. Und da müssen wir aufpassen, dass wir im Westen nicht immer das stärken. Ja, sie sind wirtschaftlich benachteiligt. Stimmt. Ja, Israel macht viele Fehler gegenüber. Stimmt. Ich bin kritisch in vielem, aber wir müssen aufhören, ihre Opferkultur, wir sind unschuldig. Also uns tut man leid, weil Verantwortung übernehmen für Fehler heißt Scham. Es heißt Erniedrigung. Wir haben eine Mitverantwortung. Nein, die anderen sind schuld. Trifft auf das jüdische Trauma, das heißt nie mehr schwach. Nie. Nie mehr Holocaust. Ich habe jüdische Leute, die sagen mir, ich bin vom Schiff gegangen, als ich geflüchtet bin, eine alte Frau. Ich habe gesagt, ich werde alles tun, damit es nie mehr passiert. Wir werden nie mehr schwach sein als Nation. Sonst sind wir tot. Und diese Eltern haben ihre Kinder traumatisiert. Die sind aufgewachsen mit traumatisierten Eltern. Es ist weitergegangen über all die Kriege. Es trifft ein Land, das radikal gegen vorne ist. Wir sind stark, wir gewinnen. Es kommt eine gute Zeit. Es wird wieder gut. Wir werden 10, 20 Jahre Frieden haben. Wir werden gewinnen gegen eine Kultur, die rückwärtsgerichtete Opferkultur ist. Es ist einfach so. Und ich staune, dass niemand, nie, in der Öffentlichkeit jemand mal über das spricht. Aber wenn Sie traumatisiert sind und Sie, hilft es, wenn wir aus dem Trauma heraus uns blind auf eine Seite stellen? Nein. Und es ist eine geistliche Sicht. Israel ist ein Banner in den Nationen. Das heißt es in der Bibel klar. Israel verachten heißt Gott letztendlich verachten. Für mich ist es wie eine Eifersucht auf die Erwählung. Ich glaube, wir haben gegenüber Israel als wir sind Heiden. Das heißt, das Hannel hat es gesagt, darum macht Rot-Weiß. Es gibt die Kategorie der Juden und der Heiden. Da sind wir zusammen mit den Palästinensern. Wir gehören geistlich gesehen zu dieser Gruppe, zu den Heiden. Und aus beiden Kategorien gibt es Menschen, die Christen werden. Es gibt nicht Christen und Juden in der Bibel. Das gibt es nicht. Es gibt Juden, die Christen wurden, und Heiden, die Christen wurden. Ein neuer Leib. Ich glaube, es ist Rebellion am Schluss irgendwie gegen Gott. Und ich glaube, der Islam, und das, ich weiß, das kann mir böse um die Ohren fliegen, ich glaube, der Islam verblendet letztendlich Menschen. Ich wünschte diesen Leuten, und ich habe enge Freunde dort, ihr spürt mein Herz, es ist ein Ringen um beide Seiten. Ich glaube, wir müssen aufpassen mit dem Islam. Und wir importieren ein Frauenbild, wir importieren hier ein radikales Bild. Wir beschönigen den Islam in seinem Kern. Und wenn wir dem nicht gerecht werden, werden wir falsche Entscheidungen treffen. Jetzt lasst uns zum Schluss in Römer 9 gehen, so als Einführung. Römer 9, Sarah hat gesagt im Chat, wir machen Römer 9. Und ich möchte, bevor wir die Gebetszeit schließen, mit diesen Gedanken. Römer 9 ist Paulus ringt um sein Volk. Und er schreibt, aber Römer 9, 4 schreibt er, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen. Ihnen gehören auch Väter an und von ihnen stammt nach dem Fleisch Jesus, der über alles gelobt ist. Also ich sehe, dass Paulus im Römer 9 8 Merkmale sagt und sagt, schau, was die Juden haben. Ihnen gehört die Kindschaft, das heißt die Annahme als Nation. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Gott hat sich offenbart in der Wolkensäule. Was denkt ihr, das ist der erste Krieg, der das Volk Israel durchgegangen ist. Aber sie blieben an diesem Gott treu, damit wir am Schluss Christus empfangen konnten. Babylonische Gefangenschaft 500 vor Christus, die wird blutiger gewesen sein als jetzt. Aber sie haben sich immer wieder besammelt, rückgedacht auf das, was Gott gegeben hat, gesagt, es geht weiter, Gott kommt zum Ziel. Paulus sagt, ihnen gehören die Bunde, Bündnisse. Sorry, der neue Bund wurde nicht mit uns Christen geschlossen, der wurde mit Juden geschlossen, die an Jesus glaubten. Und wir erheben uns in diesem Punkt auf eine Art, die ich nie verstanden habe. Es waren ja noch nicht 12 Römer, Italiener, die dort waren, sondern es waren 12 Juden, wo Gott einen neuen Bund geschaffen hat und uns mit hineingenommen hat. Paulus sagt, der Gottesdienst gehört ihnen. Sie waren als erstes Priester für den Herrn. Er sagt, die Verheißungen gehören ihnen. Die Väter waren Juden und letztendlich Christus. Und wenn wir jetzt vielleicht in dieser Woche Römer 9, 10 und 11, lest das mal durch für euch. Hört er mit diesem Bild auf, hey, denk daran, wir wurden hineinversetzt in diesen edlen Ölbaum. Und Paulus sagt, die Wurzel trägt uns. Und ich habe nie verstanden, warum viele Theologen sagen, na, Israel ist alles weg. Nein, Paulus sagt, denk daran, das ist so ein Ölbaum, die Wurzel trägt uns. Sie waren treu. Ja, natürlich haben sie Christus nicht anerkannt. Für das kämpft ja Paulus. Und er sagt, wir wurden hineinversetzt. Und jetzt seht ihr, ihr spürt mein Herz. Schaut, Israel ist das einzige Land,
Die Geschichte ist bekannt. Die Schweiz ist nie erwähnt in der Bibel. Wir wissen, was mit Israel passiert. Wir wissen im Detail, hat Gott gesagt, ich zeige, was mit dieser Nation geschehen wird. Und was sagt er im Sacharja? Wenn ihr über Israel lesen wollt, lest mal zu Hause Sacharja, das Prophetenbuch, 19, 11, 12, 13 und 14. Er sagt, aber wisst ihr, was am Ende der Zeit passieren wird? Ich werde ihnen meine Wundmale selber zeigen. Also wenn jetzt jemand kommt, ein Theologe, und mir sagt, ja, Israel hat die Bedeutung verloren, sage ich, alles okay. Ihr spürt, ich kämpfe um Menschen, ich kämpfe um Palästinenser, ich wünsche mir, dass sie Jesus finden. Ich bin auf der Seite von Israel, ich leide mit all diesen Kindern, die sterben. Wir haben die Menschlichkeit. Aber wenn mir jemand erklären kann, was in Sacharja 12, was dort nicht klar steht, dass er sagt, wisst ihr was? Ich werde meinen eigenen Brüdern die Hände zeigen, die sie durchbohrt haben. Ich werde auf dem Ölberg wiederkommen. Ich habe einen Plan mit diesem Volk. Ich habe sie nicht aufgegeben. Ich sehe nirgends im Neuen Testament, dass der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, aufgelöst wird. Ich glaube, wir tun gut daran, Israel zu dienen, aber auch den Moslems. Wir können nicht blind auf einem Auge. Es heißt in der Bibel, Israel ist es der Augenapfel Gottes. Dann sage ich, ja, zum Glück habe ich zwei. Da bin ich noch dankbar. Gut, mit einem kann man leben. Es hilft uns nicht, nur das zu sehen. Es hilft uns auch, die andere Seite zu sehen und zu beten. Was ist unsere Antwort? Lasst uns nicht in fanatischen Hass kippen. Wir sind in aller Klarheit gegen die Hamas. Hass ist aber nicht biblisch. Ich glaube, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Es ist eine größere Ebene. Und ich glaube, wir sollten einstehen im Gebet. Und das ist auch mein Wunsch. Beten wir auch, vielleicht die letzte Folie noch, beten wir auch für diese Leute. Ich weiß nicht, ob diese Frau Hamas-Mitglied war. Ich weiß nicht, ob sie von ihrem Mann das Recht hatte, sich zu äußern politisch. Ich weiß nicht, ob ihre Familie ihr die Freiheit gegeben hat, sich zu äußern. Aber ich weiß, dass diese Menschen um ihre Kinder weinen, wie du um dich auch. Aber ich weiß auch, dass auf der israelischen Seite das so ist. Ich habe vorhin ein schwarzes Bild erhalten von einem engen Freund von mir aus Israel und sagt, dein israelischer Freund ist nicht okay. Habe ich gedacht, ist er im Spital? Was ist los mit ihm? Was mache ich damit? Und ich glaube, darum haben wir als Christen in dem einen Auftrag. Wir stehen zu Israel und ich stehe problemlos dazu, öffentlich. Ich glaube, die Hamas muss, das Volk muss, die Palästinenser müssen befreit werden von der Hamas. Das glaube ich. Um eine bessere Zukunft zu haben. Aber ich sage auch allen ganz starken Israel-Freunden, und ich zähle mich dazu, aber als Christ habe ich auch einen segnenden Arm für die Menschen, die da sind. Ich würde sofort dieser Frau alles geben, was ich habe. Genauso wie ich meinen israelischen Freunden alles gebe. Ich bete für sie, auch wie für die anderen. Und ich glaube, das muss unser Anliegen sein als GPMC. Wir werden in der Kulturschule, wir haben hier viele Migranten, die werden vielleicht mit Palästina fahren kommen. Ja, es ist ihr Narrativ, es ist ihre Erzählung, es ist ihre Brille. Wir werden vielleicht sogar Streit haben in der Kulturschule. Das ist so ein Programm, das man hat, wo viele Nationen kommen, um eingeführt zu werden in unsere Kultur. Vielleicht kommen dort Palästinenser und ganz Andersdenkende. Vielleicht bricht der Krieg aus zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. 50-50. Es kann alles explodieren im Moment. Ist dann meine Haltung zu sagen, ich bin in der Frage auf der Seite des Iraners, der die Afghanen unterdrückt? Muss ich in der Kulturschale sagen, also ich bin gegen Assad, weil, ist meine Position als Christ in so Momenten nicht, hey, ich glaube, es würde etwas geben, was euer Blick verändern könnte, nämlich Christus. Dass aus Hass Liebe werden kann. Dass aus Schmerz, aus Tränen das Abtrocknen von Jesus kommt. Lass uns in der nächsten Zeit beten für dieses Land. Hanel, wir möchten den Gottesdienst aufhören mit einer Gebetszeit, die wir zusammen machen. Lasst uns miteinander vielleicht aufstehen, dass wir zusammen eine Gebetszeit machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir beten. Wir haben viel gebetet für die Ukraine. Lasst uns jetzt beten für Israel. Und das Erste, was wir machen, wie machen wir es? 2 Minuten?
Genau. Also ich glaube, wir bringen immer eines dieser Anliegen, wo wir auf dem Herzen haben, und dann lasst uns zusammen in kleinen Gruppen dafür beten.
Und lasst uns Gruppen machen, dass wir als Erstes beten. Wir haben aufgeschrieben, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit Mächten im Moment. Es ist ein geistlicher Konflikt. Und lasst uns beten in dem Bereich. Ich wünschte mir, dass Menschen, auch Moslems, Jesus finden. Ich wünsche mir, dass sie frei werden von diesem System. Ich wünsche mir, dass wir uns bewusst sind, es ist am Schluss ein geistlicher Konflikt. Und das Beste ist eine geistliche Lösung, dass Gott eingreift. Lass uns miteinander 2 und 3 zusammen, wenn ich beten kann, soll halt zuschauen, dass wir zusammen, vielleicht lernt ihr was, dass wir zusammen eine Zeit machen, ein paar Minuten für diesen ersten Punkt beten.
Lasst uns in einem nächsten Punkt beten gegen diese Polarisierung und auch den Hass. Wir spüren das auch hier in der westlichen Gesellschaft. Hier eine Demo für Palästina und hier eine für Israel. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Wir wollen als Christen hinstehen. Wir stehen ein für Liebe und nicht für Hass. Und das wollen wir zum Thema machen, auch jetzt zusammen im Gebet, in diesen Gruppen, wo wir gebetet haben.
lass uns zusammen beten, dass Gott auch in den Konflikt eingreifen kann. Ich sage, ihr habt es gespürt, es ist klar, es war sehr kurz heute, der Gottesdienst. Es ist zu gesprochen. Ich bin überhaupt ein positiver Mensch. Sogar meine Blutgruppe ist positiv. Aber ich sage einfach wirklich, zu gesprochen. Das ist schwierig vorauszusehen. Gibt es einen Flächenbrand? Was passiert mit dem Iran? Ich sage, das Beste, was passieren kann, wäre, dass Israel die Hamas-Führer schnell findet. Dass einfach Gott eingreift in diesem Innen, in diesem ganzen Nahen Osten. Und sich offenbart an Menschen, die enttäuscht sind. Stell dir doch vor, wie viele das enttäuscht sind vom Islam im Herz. Also lasst uns beten, dass Gott eingreift auf irgendeine Form, die er kennt und wir nicht.
Wir wollen jetzt auch für diese Betroffenen beten. Wir haben dieses Bild gesehen. Vielleicht kann man das nochmals einblenden von dieser palästinensischen Frau. Wir wollen beten für Leute, die direkt betroffen sind. Jüdische Familien, die ihre Kinder, Familienangehörige verloren haben, die in tiefer Trauer sind, in diesem Schmerz. Da wollen wir beten, dass Jesus hineinkommt und Menschen ganz persönlich in dem begegnet. Aber nicht nur auf der Seite der Juden, sondern nach diesem Massaker, sondern genau gleich auch auf der Seite der Palästinenser, wo die Not so groß ist und die Angst so groß ist. Lasst uns beten für all diese Traumatisierten. Beten um Heilung und dass Jesus als dieser Herr und Tröster in ihr Leben hineinkommt. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört aus dem Gazastreifen von einer Familie, die Jesus begegnet ist, die diesen Mann im weißen Gewand gesehen hat. Es hat mich selbst so berührt. Und wir beten, dass genau das passiert bei den Juden und auch bei den Palästinensern. Lass uns beten für Trost und Heilung.
Hey, ich möchte euch allen danken und ich habe eine Bitte. Man kann jetzt bei mir, ich sage, wir Schweizer haben das Recht auf Empörung. Man kann jetzt alles, was man so verstehen könnte, und man bombardiert mich mit Nachrichten. Ich diskutiere liebend gerne. Und ich würde es fair finden, wenn ihr zurückfragt, habe ich richtig verstanden, dass du vielleicht auf der Seite der Palästinenser bist, dann würde ich sagen, nein, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich bin dafür, dass die Hamas weg muss und ich bin auf der Seite Israels. Habe ich richtig verstanden? Und dann, glaube ich, kommen wir in eine gute Diskussion, weil man hört es und sieht es durch die eigene Brille. Glaub mir, ich habe letzte Woche viel geweint. Schwierig, wenn gute Freunde von dir im Krieg sind. Auf der anderen Seite, mein bester Mann, der am meisten Flüchtling, ich habe geholfen, dass Leute rauskommen, Leute, die nicht mit mir waren. Der beste Mann, das war ein Palästinenser. Ich habe ihn geschickt, Gepäck zu holen, weil sie nicht mehr ins Hotel kommen, ist unter Lebensgefahr. Er ist am Morgen um 5 hat er Leute abgeholt, an die Grenze gebracht. Es ist nicht 100-0. Es war mein bester Mann. Warum riskiert ein Palästinenser sein Leben unter Beschuss, um für Menschen aus Europa das Gepäck zu holen? Er schreibt mir dann gestern eine WhatsApp-Nachricht und sagt, ah, die bete für mich. Es ist eine Rakete bei ihm vom Iron Dome, hat eine Rakete und schickt mir so ein Trümmerteil und sagt, es ist direkt in unserem Garten. Stell dir vor, wenn meine Kinder draußen gewesen wären. Also ihr versteht, die Situation ist schwierig und wir gewinnen diese Menschen nicht durch 100-0. Das wäre mein Wunsch. Und Jesus, jetzt geben wir dir diesen Gottesdienst zurück. Ich weiß, dass man bei sowas nie alle zufriedenstellen kann. Und wer so hören will, soll so hören. Aber lass uns immer zurückgehen. Was würdest du machen? Wie würdest du handeln? Mit wem, Jesus, würdest du dein Wasser vielleicht jetzt teilen? Wem würdest du helfen, der in Not ist? Und es ist mein Glaube, dass du über diesem Konflikt stehst. Es ist mein Glaube, dass du, wie Hänel gesagt hat, Menschen im schlimmsten Teil begegnet, als dieser weiße Mann, als der Messias, als Jesus, den sie kennen. Und das ist unser Wunsch, dass du als Lamm durch diese Nation gehst. Aber gleichzeitig bist du auch der Löwe aus dem Stamm Juda. Und wir wissen, dass du mächtig bist. Du hast in der Offenbarung gesagt, und damit hören wir auf, als Johannes dieses Buch mit den Siegeln, wer kann es aufmachen? Und dann sagt er, doch, es ist jemand da. Und er dreht sich um und er sieht diesen Löwen aus dem Stamm Juda und es steht im gleichen Vers, der geschlachtet war wie ein Lamm. Das bist du. Und Jesus, wir brauchen diese Lammesnatur von dir jetzt. Aber wir müssen auch festhalten, dass du über allem stehst. Und egal wie es ist, du hast einen Plan. Du bist auch der Löwe aus dem Stamm Juda, der die Krone trägt. Aber du bist das Lamm, das von Mensch zu Mensch geht und uns sieht. Und lass uns in diesem Glauben gehen. Und wir beten zusammen wirklich, Herr, greif ein in diese Situation. Auch für Europa. Herr, greif ein. Amen.
Wir werden jetzt gemeinsam nochmals in einen Worship-Song hineingehen, einfach auf diesen Jesus schauen, der über allem steht. Danke, Adi, für dein Herz, das du mit uns geteilt hast. Wir haben das gespürt und ich glaube, wir wollen genau dieses Spannungsfeld nicht auf die eine oder andere Seite auflösen. Danke viel, viel mal. Lasst uns auf Jesus schauen. Worship Band kommt.